Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Unsere Geschichte der Woche kommt diesmal von der Schriftstellerin Paula Schneider und sie ist höchst selbst und leibhaftig da, ganz analog bei mir. Paula, wie schön, herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank, hallo.
Du hast deinen Beruf Schriftstellerin am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gelernt. Radio machst du aber auch immer mal wieder, vor allem künstlerische Feature. Gerade im Moment sitzt du aber eigentlich in Schreibklausur, muss man sagen. Für uns hast du heute extra eine klitzekleine Ausnahme gemacht und den Schreibtisch mal kurz verlassen. Schon mal danke dafür. Was für eine Geschichte hast du uns heute mitgebracht?
Naja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, eine Geschichte der großen Liebe. Ja, und der Liebe, die so groß ist, dass sie also auch über viele Jahre und Jahrzehnte reicht. Und wenn ich das noch personell eingrenze, genauer gesagt, geht es um Hans Ulrich und Ruth.
Wir haben uns heute erst wieder einen richtigen Kuss gegeben. Ja, als ich sie dann hochhob, ich muss ihr einmal helfen beim Aufstehen aus dem Rollstuhl, um dann an den Rollator zu kommen. Und da haben wir uns fest umarmt und haben uns einen Kuss gegeben. Einen richtigen Zungenkuss.
Ja, die Geschichte dreht sich um die Frage, wie so eine Beziehung weitergeht, wenn einer von beiden schneller altert oder ernsthaft krank wird. Was sind da für Gefühle? Wie viel Platz bleibt für Liebe im Alter überhaupt? Also kann Liebe gewinnen gegen Alter und Krankheit? Und für mich ist es noch eine ganz besondere Geschichte, weil Hans Ulrich ist mein Opa und seine Frau Ruth entsprechend meine Oma.
Also ich wollte nicht heiraten. Ja, es war mir Nebensache und ich dachte, das hat noch Zeit. Und dann kamst du öfter rein in mein Büro und dann hast du dann gefragt, und ob wir nicht heiraten würden. Aber ausschlaggebend war dann, als feststand, dass ich schwanger war.
Ja, meine Oma Ruth habe ich schon früh wahrgenommen als stolze, so ein bisschen kühl, zurückhaltende, schöne Frau, die viel an der Schreibmaschine getippt hat und nie geklagt hat, auch wenn es ihr mal nicht so gut ging. Ziemlich anders war mein Opa Uli. Immer voller Humor, aber auch oft besorgt, ob Dinge so klappen oder auch über seine eigene Gesundheit. Die beiden hatten sich ja schon auch meist viel Druck und wenig Zeit. Kaum hatten sie sich verliebt. 1953 in Weimar war schon das erste Baby auf der Welt. Mein Vater. Mhm. Und schnell danach ein zweites und ein drittes. Dabei waren Ruth und Uli eigentlich stark geprägt durch ihre Jugend am Ende des Zweiten Weltkriegs damals. Sie waren voller Tatendrang, so im politischen, im beruflichen Sinn. Bildung nachholen, das Land DDR aufbauen, das war ihnen eigentlich wichtiger als Romantik.
Mich hat am meisten angezogen seine Sachlichkeit, auch sein kluges Auftreten.
Ja, was hat sie hier noch geschrieben? In keiner Situation, auch beim innigen Zusammensein nicht, haben wir uns je mit den Worten »Ich liebe dich« oder anderen bekenntnishaften Äußerungen unsere Zuneigung bestanden. Derer bedurfte es nicht und wir vermissten sie auch nicht.
Ich hätte das als formales Bekenntnis gefunden. Das sagt jeder Mensch.
Die vielen Jahre danach waren geprägt erstmal durch die drei Söhne und durch ihre beiden Hochschulkarrieren bis hin zur Promotion. 1989 waren sie dann um die 60 und sind in Rente gegangen, aber noch lange nicht in echten Ruhestand. Sind noch zweimal umgezogen, haben sich ehrenamtlich engagiert und zumindest meine Oma hat auch die ersten Jahre sogar noch unterrichtet.
Was haben die denn eigentlich studiert? Also welches Fach, was für einen Job hatten die?
Also mein Opa war an der Hochschule für Architektur und Bauwesen gelandet. Früher hat er so Maschinenbaustudenten unterrichtet. Erst so in Geschichte vor allem und dann in Ethik, Philosophie.
Wow. Okay, also irgendwie so universal gelehrt,
ja,
so fast.
Naja, es war natürlich auch DDR. Ne? Da war Ethik natürlich auch ein bisschen eingefärbt. Ja. Und meine Oma, die war dann lange Jahre am Institut für Lehrerbildung. Mhm. Also hat Lehrerinnen ausgebildet.
Ja.
Ja, und bei all diesem vielen Stress, den es sicherlich auch über die Jahre immer gab, durch Beruf und Kinder und auch Umbrüche, die sie erlebt haben, haben sie es trotzdem geschafft, beide zusammen nicht nur auszuharren, sondern auch noch Liebe zu bewahren. Ja. Also mal natürlich ein bisschen ungeduldiger, mal reservierter oder neckender, aber eben immer noch da. Schon 6 Jahrzehnte fast bis hierhin. Also ich finde das echt beeindruckend.
Also eins ist ähnlich oder sogar gleich, nämlich das Zueinander streben wollen. Und wenn man sich nur gegenseitig berührt oder sich mal durch einen kleinen Kuss riecht, und das ist ja ganz wichtig, nicht? Das ist eigentlich immer so gewesen. Tja, oder was sagst du?
Schüttelst dich da?
Mich schütteln. Warum musst du dich da schütteln?
Das ist ja niedlich. Wieso muss sie sich da schütteln?
Naja, man hat es vielleicht auch schon ein bisschen gehört. Da ist ihre Stimme schon eine Altersstimme. Mhm. Ne? Das ist jetzt schon näher an diesem Jahr 2010 ran, wo sie eigentlich erst jetzt beginnen, sich alt zu fühlen und alt zu sein. Sie sind so um die 80 beide. Dieses Schicksalsjahr 2010, ne? Anfang August habe ich sie noch besucht. Wenn bei so Besuchen hat immer eine Ausfahrt dazugehört, am liebsten zu einer dieser pittoresken Burgen da in der Gegend, Thüringen und Umgebung. Diesmal war es die Neuenburg bei Freiburg-Unstrut. Auf den hohen Turm da gekraxelt ist meine Oma nicht mehr mit, aber sie hat uns von unten noch gewunken. Davon gibt es ein Foto. Und dann gibt es noch ein anderes, sehr fröhliches Foto, wo ich mit beiden Frühsport gemacht habe. Für mich war das eigentlich eine Überwindung, vor allem eben früh morgens. Aber für die beiden 80-jährigen Großeltern war es Routine. Und dieses Foto habe ich dir auch geschickt.
Warte mal, ich mache das mal eben hier auf. Ja, das ist wahnsinnig süß. Also das ist offenbar aus einem Fotoalbum abfotografiert und dann sieht man euch im Nachthemd. So richtig ausgelassen, so richtig glücklich. Ihr reißt die Arme hoch und seid offenbar gerade schwer am Sport machen. Und das ist eben so ein Moment im Alltag, der aber doch so richtig, ihr leuchtet vor Glück.
Ja, also das war total schön. Es war Sommer und meine Oma, die hatte zwar schon so ein bisschen geschwächelt manchmal, aber eigentlich war sie vor allem natürlich mit Enkelinnenbesuch noch gut drauf. Und ich habe ja auch noch ein Foto mitgebracht. Kannst du das auch schon sehen?
Ja, das ist sehr, sehr rätselhaft. Das ist irgendwie so eine kleine Lichtung. Und da sind die beiden offenbar sehr jung. Also ich würde denken Ende 20 maximal, Anfang 30. Mhm. Und deine Großmutter trägt deinen Großvater auf den Schultern. Also echt einfach mal komplett andersrum als üblich. Und beide strahlen um die Wette und es sieht so aus, als hätten sie so richtig den Schalk im Nacken. Dein Großvater hält auch sich so am Kopf deiner Großmutter fest. Man denkt so, oh, gleich fallen sie um. Ein Schwarz-Weiß-Foto, sie tragen so Feinripphemden. Also es hat noch voll so 50er, 60er Jahre Anmutung.
Genau, ja, das ist von 1953, eben aus ihrer eben ziemlich kurzen verliebten Phase. Wie mein Opa später gesagt hat, war meine Oma da wahrscheinlich sogar schon schwanger, unfassbarerweise.
Und trägt ihn auf den Schultern.
Ja, ne, also die sind ja keine Leistungssportler, die sind ja eigentlich eher Schreibtischmenschen, aber haben ihr Leben lang sich sportlich betätigt, also ein bisschen, also vor allem der Opa. Und weshalb ich dieses Foto so wichtig finde, weil das eben auch symbolisch zeigt, dass in der Beziehung eben durchaus auch meine Oma oft die Stärkere war oder auch mal die, die ihn gestützt hat.
Umso schwieriger, wenn du sagst, dass deine Großmutter eigentlich auch oft die Starke war, dass sich das dann ganz dramatisch verändern wird, ne?
Absolut. Also dieser 5. August war übrigens 2 Tage nach dem Besuch von mir bei den Großeltern, ne? 2 Tage nach dem Frühsport. Da lag sie plötzlich nach der Mittagsruhe völlig ausgenockt, lag auf dem grünen Sofa da in ihrem Wohnzimmer. Sie lag immer auf dem grünen, er auf dem hellen, das ist soweit noch normal, aber sie konnte einfach nicht mehr aufstehen nach der Mittagsruhe. Ja, unfassbar müde, verwirrt. Später hat mein Opa auch dazu ein paar Notizen gemacht. Das war so eine Angewohnheit von ihm als Lehrerperson, in besonderen Situationen Tagebuch zu führen, vor allem wenn er plötzlich so kein Gegenüber mehr hat. Ne? Also er muss sich schrecklich einsam gefühlt haben, da, als sie so kaputt war, plötzlich so verwirrt. Und er hat zum Beispiel aufgeschrieben, dass sie gemurmelt hat, ich bin nicht mehr ich. Mhm. Ja? Ich bin nicht mehr ich und auch ich gehöre dort nach drüben. Und dort drüben, gegenüber ihrer Wohnung, das ist ein Altenheim. Oh.
Das dann war dann ja der Schlaganfall und der das Ganze dann, naja, kulminierte, kann man ja so sagen. Das war schon schlimm.
Ja, also ihr Mund ist verzogen, sie kann nur schwer sprechen und nach einer ganzen Weile, nach ratlosen Minuten oder sogar Stunden, ruft mein Opa die 112. Dann kommt sie ins Krankenhaus, natürlich in die Stroke Unit, also die spezielle Schlaganfallstation. Er schreibt ins Tagebuch dann noch, alles wird anders jetzt, ich könnte nur noch weinen.
Aber wenn ich also zurückdenke, klar, die Jahre von 2003 an 2005, 2007, ist genau genommen, habe ich immer mehr übernommen zugunsten unserer Gemeinsamkeit. Und irgendwann habe ich dann für Ruth immer die Medikamente Woche für Woche abgezählt und ihr hingestellt in dem Kästchen, was ich heute benutze. Und dann hat sie das mit Mühe und Not genommen, obwohl sie sich immer innerlich dagegen gewehrt hat. Und sicherlich bin ich dann manchmal auch nicht konsequent gewesen, wenn sie was nicht genommen hat, ja.
Ja, und all die Probleme, die sie hatte, so von unsicherem Gang bis hin zur beginnenden Demenz, die sich ja doch gezeigt hat, all die haben eigentlich ihre Wurzel schlicht in vielen Jahren mit zu hohem Blutdruck. Ja, und dadurch im Grunde lauter kleinen Infarkten im Gehirn und nachher Lücken im Hirn. Mein Opa hatte das an sich auch früh schon irgendwie vernommen, weil er auch mehr und mehr ihre Arztgespräche eigentlich geführt hat. Nur wer versteht schon so Fachbegriffe in Arztbriefen? Ja, sowas wie subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie.
Aber was ich nun bedauere, ich habe damals das nicht ernst genommen und habe nicht diesen Begriff nachgefragt. Und andererseits wurde mir auch von niemand in der Auswertung irgendwie dieser Begriff erklärt, welche Gefahren damit verbunden und worauf man sich einstellen muss.
Das Wichtigste war ja, sie war am Leben, ne? Und auch die Hilfe war schon noch einigermaßen rechtzeitig, weil es zum Glück ja auch dort diese Stroke Unit gab, wo sie schnell überwacht werden konnte. So 3 Tage ist man da oder 2 bis 3 Tage. Dann kam sie auf Normalstation und dann nach knapp 3 Wochen auch in die Reha. Und Opa ist mitgegangen.
Sie überlebt, sie ist dann im Krankenhaus, dann kommt sie in die Reha. Wie geht's denn dann weiter und was macht das alles mit deinem Großvater?
Ja, also noch über Wochen sieht ihr Gesicht so richtig nach diesem Schlag aus wie schief gehauen. Der linke Arm wird von ihr beargwöhnt wie ein fremder Arm. Die Körperhaltung ist geduckt, wirklich als wäre sie geschlagen worden.
Oh.
Ja. So geschlagen in die Seite, auf die Finger, auf den Kopf. Sie lernt aber nach und nach wieder essen und laufen. Man muss das ja alles richtig wieder neu üben. Im Krankenhaus schon und in der Reha übt sie natürlich weiter, aber es ist sehr mühsam. Und meinem Opa ist klar, das notiert er sich wieder in seine Tagebuchnotizen, für alles werden wir in Zukunft viel mehr Zeit brauchen. Und die Hoffnung, dass bei ihr nur körperliche Schäden bleiben, hat er aber auch leider nur sehr kurz zwischendurch mal, aber sieht bald, es wird so nicht sein. Als sie dann wieder zu Hause sind, kommt morgens und abends eine Pflegerin oder morgens oder abends unterschiedlich, unterstützt so ein bisschen. Mehr und mehr Alltag so für 2 ansonsten zu schultern, ist auch gar nicht so schlimm für meinen Opa. Er war ja ein moderner Mann an sich. Aber dass er nachts ständig aufschreckt, weil sie so auf Toilette muss und sich aber nicht traut, ihn zu fragen. Also sie fragt nie um Hilfe, auch im Krankenhaus nicht. Ne? Sie drückt nie einen Hilfeknopf. Das macht ihn fertig, ne? weil er dann immer aufwacht, immer nur leicht schläft, weil er nicht weiß, ob sie rumläuft. Oft ist sie auch einfach irgendwie auf der Suche. Ne? Das hängt so mit der Demenz zusammen.
Also sie holt sich nicht keine Hilfe, weil sie besonders höflich sein möchte, sondern weil sie vielleicht auch in der Situation zu hilflos ist, um sich Hilfe zu holen?
Ich glaube, es ist beides. Sie war auch schon immer so ein sehr bescheidener Mensch irgendwie. Also das entspricht schon auch ihrem Charakter. Und neben diesen Sorgen und auch, dass sie zu wenig trinkt und psychisch niedergeschmettert ist, macht eben dieser konkrete Schlafmangel ihn echt kaputt. Ja. Wie weiter, wie bloß weiter, das schreibt er auch in sein Tagebuch.
Und dann brach das ja sozusagen in grober Weise aus und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Sofort Pflegestufe 1 und sofort Pflegestufe 2.
Und weil das für meinen Opa auch wirklich körperlich anstrengend ist, er ist ja auch 80, ne? Nur ein Jahr jünger, nimmt er dann auch schon ein paar Wochen nach der Reha, so übernächtigt und ratlos, wie er ist, Kontakt mit dem Altenheim gegenüber auf. Zu seiner großen Überraschung wird aber auch wirklich schnell ein Zimmer frei nach einer Woche. Und das bringt ihn in einen richtig großen moralischen Konflikt. Ja, er schreibt wieder auf, Verstand sagt ja, Herz sagt nein. Die drei Söhne, die natürlich auch um seine Gesundheit besorgt sind, raten ihm, die Chance wahrzunehmen. Ja, und er ringt sich dann schließlich auch dazu durch. Also Mitte Oktober sind wir jetzt so, trägt dann so eine Kolonne von Zivildienstleistenden ihr grünes Sofa, Tisch und Bilder aus dieser geräumigen, schönen Hochparterre-Wohnung, die sie hatten, über die Straße ins Pflegeheim.
Aua, die quietscht. Das muss noch.
Das ist eine tolle Überraschung.
Was sagst du jetzt?
Staune.
Du staunst.
Das ist ja wirklich niedlich. Du warst dabei, ganz offensichtlich. Ja? Du hast das richtig begleitet. Diesen historischen Moment, muss man ja sagen, für die Geschichte dieser Liebe.
Naja, ich stand ihnen immer auch sehr nahe, ne, und habe sie sowieso viel besucht. Und als ich nach und nach gemerkt habe, es könnte beruflich auch für mich wichtig sein, das zu erzählen, da habe ich das natürlich erst recht oft begleitet. Ja, ja, ist ein berührender Moment für mich auch gewesen. Und zumal eben Ruth vorher gesagt hatte, beim Schlaganfall, ich gehöre dort nach drüben. Ja. Ne, und da war sie jetzt auch angekommen.
Ich kann mir vorstellen, wenn wir nicht da sind oder ich nicht da bin und du auch nicht und es gibt ja dann doch in Vormittagsstunden oft solche Zeiten, dann sitzt sie eben leider auch da und mehr oder weniger nach innen gekehrt, also sagt kaum etwas oder gar nichts, wenn sie nicht angesprochen wird.
Nichtsdestotrotz ja ideal, dass sie so in der Nähe bleiben kann, ne?
Das hat bestimmt auch die Entscheidung erleichtert für meinen Opa, ja. Trotzdem ist es natürlich für ihn eine riesige Umstellung, plötzlich die Ehe so mit dem Heim zu teilen. Ne? Es fängt schon an, die Zeit vergeht ja da ganz anders. Ne? Die Zeit fließt da viel langsamer in einem Altenheim. Auch wenn es hier Abwechslung gibt, Veranstaltungen, sogar vergleichsweise viele, in diesem Sophienhaus heißt das, also Feste, Musik, Rätselstunden, was auch immer. Aber die Leute, die da wohnen, brauchen eben auch weniger von solchen Abwechslungen als Leute draußen im hektischen Alltag. Und sogar ein Rentner wie mein Opa muss sich daran erst so richtig gewöhnen. Und überhaupt eben das Paardasein, diesem Heimrhythmus anzupassen, Essenszeiten einzuhalten und so weiter. Alles nicht so leicht, aber er versucht es.
Naja, und dann sind wir hier natürlich doch eine Besonderheit für alle Leute, die uns sehen. Warum? Die meisten Bewohnerinnen, die hier sind, die haben ja keinen Partner mehr, nicht? Und manchmal denke ich immer, die beneiden uns so ein bisschen oder wie auch immer. Und dann sagen sie immer, Herr Schneider, nein, Frau Schneider, Sie haben aber einen guten Mann. Und was hast du darauf gesagt?
Gar nichts.
Gar nichts? Doch, nein, du hast neulich mal gesagt, ja, er hat aber auch eine gute Frau. Stimmt's?
Mag sein.
So ist das.
Oh, jetzt hört man ja auch schon wirklich an der Stimme deiner Großmutter, dass sie so weniger wird, dass da, das wird ganz dünn auf einmal. Ist denn dein Großvater eigentlich dann den Großteil des Tages da? Wie viel Zeit verbringt er in dem Pflegeheim?
Ja, zu Anfang sehr, sehr viele Stunden am Tag, ne? Man darf eigentlich auch fast unbegrenzt da bleiben, rein theoretisch. Aber spätestens abends muss er natürlich zurück in die jetzt einsame Wohnung.
erste Zeit, die ersten Wochen, sage ich jetzt mal, bin ich auch, bis Oma ins Bett gebracht wurde, mit dort geblieben. Aber das habe ich natürlich auf die Dauer nicht durchhalten können.
Ja, und das alles, so die Bürokratie, die damit auch verbunden ist, die vielen verschiedenen Eindrücke, das ganze Hin und Her, ist alles anstrengend. Nach einem knappen Vierteljahr hat mein Opa deshalb auch einen richtigen Zusammenbruch. Ein paar Tage Krankenhaus, dann ist klar, auch ein Angehöriger muss sich schonen. Ne? Ich glaube, das ist eine richtig wichtige Grundregel in so Pflegesituationen oder Betreuung. Also er sieht, er kann einfach nicht mehr so viele Stunden am Tag bei ihr sein dann. Dass die Oma in ihrem kleinen neuen Zimmer, wie die beiden das immer nennen, dass sie darüber grübelt, auch ganz tief traurige Momente hat, ist natürlich nachvollziehbar. Manchmal spürt sie auch, wie eigenartig der Zustand überhaupt ist, dass sie jetzt so rumsitzt, nicht mehr aktiv sein kann, so wie früher, nichts mehr beisteuern kann.
Hier ist alles Schitter, hat sie auch mal gesagt. Das ist immer so Äußerung. Ach ja. Das ist meine schlechteste Etappe meines Lebens. Ich werde hier wie ein Baby behandelt. Dann auch solche natürlich oft unlogischen Aussagen. Ich habe noch nie zum Frühstück Kaffee getrunken. Tja.
Das stelle ich mir eigentlich fast am härtesten vor, dass es dann so Momente gibt, in denen man dann so wirklich wie so auftaucht, wieder so rausragt aus dieser Demenz und einem klar wird, in was für einem Zustand man eigentlich in Wirklichkeit steckt.
Ja, es gibt solche Momente, ne? So wie Inseln wahrscheinlich, so in so einem Nebelmeer oder irgendwie. Ja. Und ein richtig absoluter Tiefpunkt ist für die beiden als Paar auch, dass Ruth ihm irgendwann, meine Oma, ihm nicht nur unterstellt, dass er sie abschiebt ins Heim, sondern dass sie wirklich auch fest annimmt, dass er eine andere haben muss, dass er sie verlassen will. Und sie spricht dann völlig verzweifelt davon, dass sie schweren Herzens auch versucht, das einzusehen, das offenbar Notwendige, offenbar, wie sie denkt, die von ihm gewollte Scheidung. Ja. Also sie ringt sich dazu durch, zu sagen, ja, dann lassen wir uns eben scheiden.
Wie geht denn dein Großvater Ulrich damit um?
Also es ist natürlich sehr schwer für ihn und trotzdem macht er das erstaunlich gut, ja, denke ich. Er wächst ja auch rein mit der Zeit.
Nein, neulich, ja, das fragte plötzlich, und wann kommt Uli mal wieder? Damit war ja auch bewiesen, dass zwischen meinem Namen und meiner Person nicht mehr völlige Identität bei ihr vorhanden ist. Natürlich habe ich im Moment einen kleinen Schreck gekriegt. Aber ich habe das weitgehend übergangen und auch nicht gesagt, dass das ein Fehler wäre oder dass ich ja doch da bin oder so.
Ja, es ist oft schwer, in der veränderten Ruth jetzt so noch die elegante, vermittelnde Frau der vielen früheren Jahre zu erkennen für ihn. Es ist auch nicht immer leicht, geduldig zu bleiben, aber bei allem bleibt sein Zugang ein liebevoller jeden Tag.
Spätestens dann, wenn ich wieder nach dem Mittagsschlaf aufgewacht bin, und dann bin ich ja meistens schon um 2 wach. Ich habe ja immer zu tun eigentlich, ob das Wäsche legen ist oder ein Brief da nötig ist. Aber ich kann in dieser Stunde kann ich solche Arbeiten nicht machen, weil ich Sehnsucht habe. Dann freue ich mich, wenn ich herkomme und du mich anlachst. Und meistens lachst du ja. Ja.
Wenn du auch lachst.
Naja, ist doch schön, wenn man sich gegenseitig anlächelt. Ja.
Das ist ja wirklich entzückend. Wie zärtlich die da miteinander sprechen, trotz dieser Erkrankung.
Ja, und das ist jetzt so das Jahr 2012 ungefähr, ne, in dem wir uns befinden. So seit 2 Jahren lebt meine Oma im Heim. Und wie du auch schon gesagt hast, die Stimmungen wechseln, ne, genau wie ihre Kräfte wechseln. Aber immerhin kommen so traurige Momente der Selbsteinsicht immer seltener vor mit dem Fortschreiten der Demenz. Das ist zumindest ein kleiner Vorteil. Ne? Aber auch äußerlich verändert sie sich, nicht nur innerlich. Ja, im Heim ist das auch ziemlich typisch. Die Hüften werden breiter. Sie bewegt sich ja nicht mehr so viel. Sie isst auch nicht mehr so wie früher nur halbe Portionen. bald nach dem Schlaganfall hatte das begonnen, dass sie eigentlich alles gegessen hat, was vor ihr stand, plötzlich. Sogar mal Senf gelöffelt hat oder so in meinem Beisein auch. Auch das Lächeln wird breiter, vielleicht durch die Demenz, vielleicht aber auch durch stimmungsaufhellende Mittel, die sie auch immer mal wieder bekommt. Die Frisur wird dafür kürzer, buschikoser irgendwie als früher. Die Haare werden ja jetzt von einer anderen Friseurin geschnitten, von einer, die ins Heim kommt. Und auch die heiseren Sätze werden kürzer, das haben wir schon gehört. Mal sind es so abstrusere Sätze, mal burschikose, mal ganz charmante.
Küssen könnte man öfter. Ja, da musste ich auch schmunzeln. Obwohl ich wirklich, ich meine, wenn ich sie dann abends betreue und bevor ich sie zum Abendessen bringe, haben wir uns nicht selten so richtig im Stehen, bevor sie sich dann wieder in den Stuhl setzte, so richtig mal fest umarmt und einander gedrückt. Das machen wir auch heute. Und wir geben ihr auch immer einen Kuss, wenn ich komme und wenn ich gehe, im Beisein der anderen. Das bin ich sogar stolz drauf, dass ich das mache und kann.
Das ist ja auch sehr, sehr niedlich, wie er das da so klar benennt, dein Großvater, dass er so zu seiner Frau auch steht. Das finde ich schon ganz, ganz toll.
Und wie sich auch bei allem nicht nur der Körper verändert, sondern auch die Körperlichkeit, das ist frappierend. Und auch wie beide damit umgehen, wenn wir uns mal erinnern, wie stark Ruth früher sein konnte, ne, ihn zu schultern.
Ja, ich habe so und so oft, wenn sie noch mittags ruhte und ich kam, dann früher als sonst, habe ich gesagt, ach Ruth, ich möchte mich jetzt ja eigentlich neben dich legen. Da sagt sie, dann komm doch. Ja, aber sie konnte ja nicht mal mehr alleine rüberrücken. Andererseits ist natürlich so die Situation da drüben, sie haben uns ja angeboten, wenn sie möchten, können sie sich auch jederzeit mal einschließen, hat sie gesagt, wenn sie nicht gestört werden wollen. Aber ich habe nie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ich weiß also immer, die Zimmertür ist ja immer offen, theoretisch kann also jederzeit jemand reinkommen. Vielleicht, das kann ich nicht abstreiten, hat auch das dazu beigetragen, dass ich nie versucht habe, weiterzugehen in irgendeiner Weise. Als eben mal ein Streicheln am Oberschenkel oder sonst was, ja.
Ja, spannend, dass dein Großvater da auch so offen drüber spricht. Das ist ja auch wirklich eins der letzten großen Tabus. Ich erinnere mich, dass es mal so einen Andreas-Dresen-Film gegeben hat, wo Erotik oder Sexualität auch so richtig unter alten Menschen gezeigt wurde. Und das sehen wir ja überhaupt nicht. Das können wir uns irgendwie so richtig auch gar nicht vorstellen. Hast du den Eindruck, sowas wie Sexualität ist echt ein großes Thema in so Altersheimen?
Insgesamt natürlich nicht. Ne? Das wird von der ganzen Gesellschaft weggeschoben und in Heimen erstmal auch. Also ich denke, der Umgang damit ist aber verschieden. Aber insgesamt muss ich sagen, ist irgendwie ja auch nicht verwunderlich eigentlich, dass sowas wie Sinnlichkeit, oh Wunder, doch noch da ist. Ne? Es sind ja alles Menschen. Ja? Also wie in gesunderen, jüngeren Jahren auch, ist das dann eben Sexualität und so für den einen nicht mehr so wichtig, aber für andere schon. Und dass mein Opa recht offen über sowas redet, das entspricht eben auch seiner Art, damit umzugehen. Ne? Er gewöhnt sich daran, dass natürlich wirkliche Intimität nicht mehr möglich ist, schon wegen Omas Gesundheit, aber auch wegen der Heimsituation. Er gewöhnt sich an alles Mögliche dort, eben an die Kleckerschutzumhänge, die beim Essen so umgemacht werden, ne? Oder an Polonaisen mit Rollstühlen und Rollatoren, so bei einem Herbstfest oder sowas. Also er lebt sich so langsam ein, er kritisiert auch die Beschäftigten weniger und sie kritisieren weniger ihn. Langsam ist er da im Pflegeheim auch wie zu Hause. Ja. Aber seine Wohnung bleibt natürlich auf der anderen Straßenseite.
Ich bleibe hier so lange wohnen, solange es uns beide gibt. Früher natürlich haben wir beide gemeinsam, haben wir höchstens mal davon gesprochen, es wäre schön, wenn wir beide gemeinsam das Ende erleben, in Anführungsstriche, könnten, also gemeinsam sterben können. Das haben wir mehrfach gesagt. Auch jetzt sogar, wenn wir mal auf das Thema kommen, dann hat Ruth das so in der Richtung auch noch mal zum Ausdruck gebracht.
Ja, und nach mehreren Wintern im Heim, noch so als eine Frau, die nur noch tappen kann oder rollen kann, ne? Eine, die beim Essen kleckert und auch auf der Toilette Hilfe braucht, was ihm aber nicht peinlich ist. Bei all dem noch ist Ruth, wie seit Jahrzehnten, so richtig seine Traumfrau.
Ich habe sogar manchmal so richtig erotische Träume in größeren Abständen, dass ich mich ihr nähere und sogar mit ihr zusammen sein konnte oder sonst was oder wollte. Und meistens sind ja Träume dann plötzlich vorbei. Und ja, also wenn ich von der Frau träume, dann von Ruth. Ich wüsste nicht, dass jemals eine andere Frau in meinem Traum eine Rolle gespielt hätte.
Paula, das sind ja jetzt deine Großeltern und das berührt einen doch wahrscheinlich wirklich auch nochmal doppelt, wenn man auch seine Großeltern einerseits so voller Liebe übereinander sprechen hört, andererseits natürlich auch diese intimsten Momente mit ihnen teilt. Wie war das für dich, die Arbeit an dieser Geschichte, dieses den Sohn nochmal so nahe kommen?
Na, also mein Glück war ja, dass ich ihn irgendwie immer sehr nah war. Ne? Es war jetzt kein Eindringen in ein Leben. Und auch meine Großeltern hatten eigentlich immer das Bedürfnis, sich mitzuteilen und auch ihren Nachkommen viele Details aus ihrem Leben zu zeigen und mitzugeben. Meine Oma hatte sich auch richtig gewünscht, bevor sie irgendwann mal geht, dass sie genug hinterlassen kann, auch in schriftlicher Form zum Teil, dass sie eben in der Erinnerung ihrer Nachkommen bleibt. Das war ihr ganz wichtig. Und all das hat es mir natürlich auch erleichtert, sie auch auf diesem existenziellen, schwierigen Weg zu begleiten.
Ja, apropos, wie lange hast du eigentlich die beiden begleitet und wie geht's ihnen heute?
Insgesamt 4,5 Jahre ungefähr hat meine Oma da gelebt in ihrem neuen Zimmer im Sophienhaus. Das war bestimmt auch ihr Zuhause dann irgendwie, soweit eben ein dementer Mensch überhaupt sich verwurzelt fühlen kann irgendwo. Ne? Mein Opa hat sie weiter besucht täglich. Sie ist aber immer schwächer geworden nach und nach. Irgendwann war klar, die letzten Stunden werden kommen und da konnten zum Glück auch mein Vater und ich meinen Opa so ein bisschen ablösen mit in der Wache am Bett. Und im Sommer 2015 ist sie dann an einem ganz frühen Morgen gestorben, leider. Mein Opa ist erstmal zusammengebrochen, war richtig krank, Lungenentzündung. Aber er hat es geschafft, erstaunlicherweise nach der Trauerzeit nochmal Kraft zu sammeln für einen ganz neuen Lebensabschnitt auch. Inzwischen hat er 3 Urenkel und 3 Urenkelin, ist bald 92 Jahre. Und wie pragmatisch er mit dem Alter umgeht, hört man, glaube ich, ganz gut in dem kleinen Telefonat hier.
Ich gehe allerdings mit dem Rollator in die Stadt. Und kann dadurch aber weitere Wege erledigen als sonst nur mit dem Stock. Bin gestern sogar zum Friedhof gefahren, hinten rein, zusammengeklappt das Ding. Dann vom Friedhofeingang raus und das erste Mal mit dem Rollator hoch zu Oberst Trapp. Ging auch, wenn auch natürlich nicht so leicht.
So klingt ein rüstiger Rentner.
Ja, und vor allem nachts nach 10 hat er mich dann noch angerufen. Vielleicht ja auch, weil er tatsächlich noch mal richtig beschwingt ist jetzt in seiner neuen Lebensphase und sogar noch mal eine neue Liebe gefunden hat. Aber die Geschichte zu erzählen wäre jetzt, glaube ich, zu viel und das tue ich vielleicht ja gern ein andermal.
Sehr, sehr gerne. Paula Schneider, hab vielen, vielen Dank für diese bewegende Geschichte. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. Alles, alles Liebe für dich und herzliche Grüße an deinen Großvater.
Vielen Dank. Tschüss.
Und diese wunderbaren Formen der Liebe, die sind übrigens auch Teil eines Features, in dem es um Formen der Liebe im Altersheim geht. Bleib bei mir, denn es will Abend werden, heißt dieses großartige Feature zu hören in der DLF Audiothek. Und es gibt auch ein gleichnamiges Buch zum Thema, bei Rowohlt erschienen, eben auch von der eben gehörten Autorin Paula Schneider. In unserem zweiten Podcast, da stellen wir Ihnen in dieser Woche die europäische Ethnologin und Hexenforscherin, aber auch Großfreundin meinerseits vor, Viktoria Hegner. Wir sprechen mit ihr über Familienbande und Familienbanden, über Licht und Schatten im allernächsten Umfeld und wie diese Erfahrungen einen selbst prägen. Ich bin Gesa Ufer und würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust hätten, reinzuhören.